Deutschland, das Land der Kiffer und Denker. Was? Ja, richtig. Laut einer Untersuchung haben rund 4,5 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren 2021 Cannabis konsumiert. Das entspricht etwa 10% der Gesamtbevölkerung. Damit ist Cannabis die am häufigsten illegal konsumierte Droge in Deutschland. Doch die Chancen stehen gut, dass sich das hierzulande ändern wird. Die Legalisierung von Cannabis ist seit dieser Legislaturperiode in greifbare Nähe gerückt. Einer, der sich über 20 Jahre dafür stark gemacht hat, ist Finn Hensel.
Ich habe mich tatsächlich seit 2002 schon dafür eingesetzt. Also man kann auf cannabislegal.de immer noch alte Artikel von mir lesen. Das war bei mir damals ein Herzensthema. Ich habe tatsächlich in der Verwandtschaft von Freunden gemerkt, Cannabis kann helfen und habe mich dann sehr viel mit der Pflanze schon, sage ich mal, mit 16, 17 beschäftigt. Mhm. Und es hat mich nie losgelassen.
Er hat 2019 die Sanity Group mitgegründet und baut Europas führendes Cannabis-Unternehmen auf. Die Company operiert in zwei Bereichen, im Vertrieb von Medical Cannabis und Lifestyle-CBD-Produkten. Finn spricht mit uns über die Schwierigkeiten bei der Vermarktung von Cannabis-Produkten, bürokratischen Hürden, die Power von PR und über die Größe des Cannabis-Gesamtmarkts in Deutschland. Ich freue mich heute sehr, Finn, dass du da bist. Ich muss sagen, das erste Mal, als ich bei der OMR war, muss 2019 gewesen sein. Seitdem habe ich mir sehr viele Vorträge dort angehört. Aber wenn mir einer hängen geblieben ist, dann der von dir, als du über Movinga erzählt hast. Ja. Ich weiß noch, wir saßen da zu dritt oder zu viert und du hattest so einen ganz simplen Vortrag mit so ein paar Memes. Und am Anfang dachte ich so, das war irgendwie so ein kleines Mittagstief. Aber der hat mich sehr abgeholt. Und der ist bis heute, glaube ich, der OMR-Vortrag, der mir am meisten hängen geblieben ist, weil du so auf diese Leidensgeschichte da mitgenommen hast. Und ich glaube, jeder saß da und dachte danach, okay, krass. Wow.
Ja, war auch eine wilde Zeit, muss man, glaube ich, direkt so sagen.
Aber du bist ja schon lange nicht mehr bei Movinga, sondern wir wollen heute über die Sanity Group sprechen.
Genau.
Und das hast du, das weiß ich noch, ganz am Ende von dem Vortrag hast du gesagt, jetzt kommt eine neue Sache, genau. CBD, und da hört ihr im nächsten halben Jahr von mir. Genau. Und das war, glaube ich, damals die Ankündigung von der Sanity Group, aber vielleicht kannst du mal alle ZuhörerInnen mal abholen, was umfasst die Sanity Group mittlerweile alles?
Ja, also genau genommen sind wir angetreten, 2019 eine holistische Cannabis-Firma zu bauen. Was haben wir damit gemeint? Dass wir gesehen haben, dass in den USA oder Kanada eben Cannabis schon eine viel größere Rolle spielt bei Consumer Products, aber auch, weil es teilweise legalisiert ist. Der ganze CBD-Trend, Medizinalthemen waren schon überall präsent. Und wir uns eigentlich gesagt haben, es gibt in Deutschland nur wenige Firmen, die sich damit beschäftigen. Wir glauben, dass dieser Markt aber die nächsten Jahre boomen wird, je nachdem, wie schnell das geht. Und dementsprechend haben wir uns damals, 2019, entschieden, dass alles, was in Deutschland rechtlich schon möglich ist, ist im Bereich Cannabis zu machen, wollen wir mit der Sanity Group abdecken. Und das waren halt damals und grob eigentlich auch heute noch zwei Bereiche. Das eine ist der gesamte Bereich CBD. Kannst du halt das Direct-to-Consumer, aber auch ganz normal im Retail abgeben. Sprich, wir wollten halt wirklich tolle Produkte bauen, die Kunden auch am Ende lieben, basierend auf CBD. Für die, die es nicht wissen, CBD ist nicht gleich THC. THC ist das, was heute noch verboten ist und ein High macht. CBD ist eher das beruhigende Cannabinoid in der Pflanze, was halt nicht High macht, deswegen ist es kein Betäubungsmittel ist, weswegen es auch nicht illegal ist. Und dementsprechend haben wir mit Vai eine Marke aufgebaut, die sich wirklich um das gesamte Thema CBD kümmert und auch ein Direct-to-Consumer-Thema ist. Während auf der anderen Seite wir trotzdem auch den Medizinalgedanken sehr weit geführt haben und quasi mit unserer zweiten Vertical, sage ich immer so, Viamed, am Ende einen relativ großen deutschen Medizinal-Cannabis-Player aufgebaut haben, der halt so funktioniert, dass quasi ein Patient heute zum Arzt gehen kann, sich eine Verschreibung für Cannabis holen kann und dann wahrscheinlich in der Apotheke mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf unsere Produkte trifft, wenn er denn die Verschreibung einlöst. Und das sind eigentlich heute unsere beiden Standbeine. Natürlich schielen wir auch darauf, was die Bundesregierung jetzt vorhat im Bereich Legalisierung. Das heißt, auch da sollte die Bundesregierung legalisieren, werden wir uns natürlich auch damit beschäftigen und gucken, wie wir dort teilnehmen können. Aber wie es nun mal so ist in der Politik, alle Dinge dauern länger, als man denkt. Und dementsprechend fokussieren wir uns sehr stark auf das, wo wir heute gut sind, sprich CBD und Medizinalcannabis, und sind aber trotzdem sehr gespannt auf das, was passiert.
Zur Legalisierung können wir vielleicht gleich nochmal kommen, weil ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Wie setzt sich mittlerweile der Umsatz von der Sanity Group zusammen? Also wie viel ist quasi dieser Medical-Bereich und wie viel sind die D2C-Brands, Vay und Displays?
Ja, also ich würde mal sagen, ich glaube, so viel kann ich verraten. Die Sanity Group macht einen zweistelligen Millionenbetrag Umsatz. Und während so die ersten 2-3 Jahre, glaube ich, davon so 60-70% CBD waren und nur 20-30% Medizinalcannabis, würde ich sagen, hatten wir letztes Jahr eine Phase gehabt, wo das 50-50 wurde. Mhm. Und was wir jetzt aber sehen, ist, dass doch der Medizinal-Cannabis-Bereich ein bisschen stärker wächst. Und dementsprechend von dem Wachstum, was wir gerade sehen, innerhalb der Gruppe, wird das Wachstum tatsächlich mehrheitlich von Medizinal-Cannabis getragen. Und würde sagen, heute ist wahrscheinlich 70-30 zugunsten von Medizinal-Cannabis der Umsatzmix.
Ist das auch viel profitabler, also der Medizinalbereich? So stelle ich es mir jetzt vor. Also.
Ja und nein. Mhm. Der CBD-Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass du quasi gute Margen hast tatsächlich und eigentlich strukturell dadurch profitabler. Du aber, wie in jedem Direct-to-Consumer-Geschäft, sehr viel Marketing ausgeben musst, um halt Kunden ranzuholen, ein Customer Lifetime Value am Ende modellieren musst und dir überlegen musst, wie viel Geld will ich pro Kunde ausgeben. Das ist tatsächlich in dem Bereich teuer. Auch gerade merken wir durch die Inflation und dass die Leute sich weniger leisten können, merkt man schon, die Leute sparen halt gerade bei dieser Art von Produkt wahrscheinlich, wenn sie halt nicht genug Geld zur Verfügung haben am Ende des Monats. Das heißt also, hier haben wir relativ hohe Marketingaufwendungen, trotzdem die Marge eigentlich gut ist. Während im Medizinalbereich ist es genau umgekehrt. Dort ist die Marge zwar nicht so gut, weil die Produkte halt relativ standardisiert abgegeben werden. Aber wir brauchen auch kein großes, sage ich mal, typisches Direct-to-Consumer-Marketing von, sage ich mal, TV-Werbung über Google, über Social Media. Dürfen wir auch gar nicht im Medizinalbereich, können wir also gar nicht machen. Sprich, dadurch ist der Bereich eigentlich, obwohl die Marge strukturell geringer ist, am Ende wahrscheinlich trotzdem mindestens genauso profitabel wie der CBD-Bereich, weil einfach die Kostenstruktur ein bisschen anders ist.
Wie hat sich der CBD-Bereich aus deiner Sicht so entwickelt? Ich habe gerade gesagt, 2019, da hast du da auf der OMR so, hast du das Thema so ganz kurz angerissen. Genau. Und jeder war noch so, okay, ein halbes Jahr später war da der absolute Hype. Ich glaube auch in der Presse war unglaublich viel um das Thema los. Und ich dachte mir, okay, in den letzten 2 Jahren, ich habe nicht mehr so viel gehört, so die Berichterstattung darüber lässt nach. Und dann habe ich mir mal die Suchvolumen auf Amazon angeschaut. Ja. Und auch da sieht man das, weil am 18. Dezember 2020 Keyword CBD hatte 50.000 Suchanfragen, das exakte auf 30 Tage. Jetzt sind wir bei 8.400. Seht ihr das auch bei euren Marken?
Ja, das sehen wir ganz klar. Ich sag mal so, wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich auch eine Craft Beer Brewery in Berlin habe. Und oder zumindest mit gegründet habe. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen im Sinne von, als dann Craft Beer gelauncht wurde, hat es zuerst ganz klein gestartet. Dann hat plötzlich ein Jahr jeder drüber geredet, jeder wollte Craft Beer haben. Und wenn man jetzt 2 Jahre später guckt, die Leute, die Liebhaber sind, die nehmen immer noch Craft Beer. Aber die große Masse ist zurück zum normalen Pilsner geschwappt. Ja? Und ich glaube, in gewisser Art und Weise hast man es immer, wenn quasi ein Trendthema kommt, über das plötzlich alle reden, was unheimlich gehypt wird, dann hast du halt diesen riesigen Schwung und den hast du gerade, glaube ich, in deinen Zahlen von Amazon, den ersten Zahlen gut dargestellt. Das war halt so die Heydays von CBD. Sieht man auch bei Google Search Volumen übrigens sehr gut. Dass es dann quasi so bis Mitte 2019 eigentlich fast oder 2020 sogar eigentlich linear nach oben ging oder sogar exponentiell nach oben. Und du dann aber gesehen hast, dass so ein Jahr nach diesem Hype das Interesse wieder abgeflacht ist. Und dementsprechend sage ich so ein bisschen wie bei Craft Beer, weil ich glaube, die Leute, die für sich festgestellt haben, dass es ihnen hilft, die sind immer noch die größten Fans. Wir haben super hohe NPS, was die Produkte angeht. Also die Leute sind sehr zufrieden, sehr gute Customer Lifetime Values. Das heißt, es gibt Leute, die haben dort sehr stark immer noch weiter Interesse und lieben das Produkt. Aber so die Masse, die dachte, ich probiere es einfach mal aus und guck mal, ist es jetzt irgendwas, was mir richtig was bringt oder nicht? Oder schaue ich mal. Und die ist dann quasi, würde ich mal fast sagen, so zum nächsten Trend dann irgendwann übergesprungen und dachte so, gut, was ist das nächste jetzt? Aha, Longevity oder irgendwelche Vitamin D und so weiter. Und ich glaube, das ist am Ende bei jedem Trend so. Am Ende musst du immer einem Jahr Trend nach Trend gucken, was bleibt übrig vom Hype. Und ich glaube, beim CBD-Hype ist viel übrig geblieben. Es sind viele Firmen aus dem Markt gegangen, weswegen wir letztendlich, glaube ich, von einem sehr starken Marktanteilswachstum profitieren, obwohl der Gesamtmarkt zurückgegangen ist. Trotzdem sehen wir wieder, dass die Leute, die jetzt quasi Interesse haben, auch weiter Interesse haben und dass der Markt organisch ganz langsam auch wieder wächst. Und das ist natürlich schon eine interessante Dynamik. Wenn du mich jetzt fragen würdest, warum, ich schätze mal, wie bei jedem Hype, reden irgendwann alle drüber, dann gibt es Leute, die enttäuscht sind und dann ebbt der Hype ab. Ich glaube, bei CBD ist auch sicherlich ein Thema, dass es immer noch nicht genug Studien gibt, die wirklich sagen, das hilft dir dann und dann und dann und dann. Und du natürlich als Firma deswegen auch keine Werbung damit machen darfst, wo es dir hilft, weil es natürlich nur anekdotische Evidenz gibt. Und das wurde ja auch mal von Jan Böhmermann in seinem ZDF Royal dargestellt, dass er halt auch sagt, er hält eigentlich CBD für schwierig, weil es eben diese Evidenz nicht gibt. Ich würde ein paar Abstriche machen und sagen, durchaus gibt es da schon Evidenz. Aber ich glaube, das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Leute irgendwann gesagt haben, sie sind sich noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt das Thema ist, was jetzt quasi für sie ihnen jetzt hilft in ihren täglichen Herausforderungen.
Thema Jan Böhmermann. Er hat da ja in seinem, wie heißt das, ZDF Magazin Royal.
Genau.
Da hat er ja, gab es ja dann eine Folge, so wie man irgendwie von Jan Böhmermann kennt, dass er da manche Sachen ein bisschen durch den Dreck zieht, wenn man es mal so sagen darf. Und
richtig.
Habt ihr da einen krassen Sales-Peak an dem Tag gesehen? Weil oft ist es ja so, die Leute kaufen dann trotzdem, weil es sich dann in dem Moment interessiert.
Ja, also tatsächlich, es war, wenn ich mal so die 4 Monate davor und die 4 Monate danach sehe, war das der stärkste Tag, tatsächlich. Und ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil es bestimmt nicht das war, was er mit seiner Sendung eigentlich erreichen wollte. Ich glaube aber, und da muss ich schon ganz ehrlich sein, dass das dem Makrothema CBD nicht gut getan hat, weil er die Sache sehr einseitig, sehr polemisch dargestellt hat. Also jetzt mal zur Ehrenrettung von CBD. Es gibt ultra viel Studien, die auf kleiner Basis zeigen, wo CBD überall helfen kann. Schlafprobleme, Angststörungen und, Stresssymptome und. Aber natürlich gibt es nicht diese großen Studien, wo 10.000 Leute gegenüber einem Placebo dann quasi das nehmen mussten und dann halt gesehen haben, ob es hilft oder nicht. Übrigens, bei den wenigsten Nahrungsergänzungsmitteln gibt es diese Studien, ja. Und dass er dann quasi in dieser Show, glaube ich, eine Ärztin anruft und sagt, gibt es denn schon Studien, die beweisen das so und so und so? Und sie sagt, nein, ist völlig selbstverständlich, weil CBD ist in dem Falle kein Arzneimittel, sondern eben ein Nahrungsergänzungsmittel. Und da werden diese Studien auch nicht verlangt. Deswegen glaube ich, diesem Makrothema CBD hat das nicht gut getan. Uns hat es kurzfristig sehr gut getan, weil das Interesse so hoch war, dass viele Leute die Produkte bestellt haben. Ich glaube aber, dass tatsächlich dieser Hype, der vorher war, sicherlich, der fing schon vorher an, so ein bisschen abzuflachen, aber da natürlich Jan Böhmermann auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, eine Art Key Opinion Leader ist in der deutschen Popkultur, glaube ich schon, dass das natürlich dem Thema CBD nicht gut getan hat, wie er dort darüber gesprochen hat.
Denkst du, dass die Legalisierung von Cannabis, über die wir gleich ja nochmal sprechen, denkst du, dass die dem Thema nochmal gut tut? Denkst du, die beflügelt das nochmal?
Auf jeden Fall. Also du hast, nochmal zum Thema CBD zurück, ich glaube, du hast so 2 große Gruppen in Deutschland, die wahrscheinlich 99% der Leute ausmachen. Die eine Gruppe denkt, BCG ist ein Placebo und macht gar nichts. Das ist so die Jan-Böhmermann-Fraktion. Mhm. Wie gesagt, stimmt nicht, gibt es genug Studien. Und die andere Fraktion, das sind die anderen 54%, die haben Angst und sagen, boah, CBD ist doch Cannabis. Die haben Angst, dass es zu viel macht. Und ich glaube, dass diese Legalisierung, über die wir gleich sprechen, dazu beiträgt, den Leuten so ein bisschen die Angst und das Stigma vor Cannabis zu nehmen. Verstehe mich nicht falsch, die Leute sollen Respekt vor Cannabis haben, genauso wie sie Respekt vor Alkohol und allen möglichen Dingen haben sollen, sogar am Ende Kaffee, glaube ich, und Koffein. Aber am Ende ist es genauso wie viele andere Themen ein Thema, über das man offen reden kann, was Risiken und Vorteile hat, die man gegeneinander abwägen muss. Und ich glaube, bei Cannabis ist es heute noch so, dass viele Leute sofort denken, oh nee, Droge, was ganz Schlimmes und damit will ich nichts zu tun haben. Und dementsprechend CBD mit in den gleichen Korb packen. Und ich glaube, durch die Legalisierung haben wir hoffentlich eine entstigmatisiertere Debatte, wo wir auch mal offen drüber sprechen können, was ist gut an Cannabis, was ist schlecht an Cannabis, ohne gleich sofort zu sagen, Cannabis ist immer schlecht. Und ich glaube, diese Debatte wird auch CBD gut tun, weil zumindest die Leute, die heute glauben, CBD ist gefährlich, weil es zu viel tut, die kann man vielleicht ein bisschen damit abholen. Und ansonsten helfen halt nur Aufklärung und Studien, die halt zeigen können, dass sowohl CBD als auch THC für die menschliche Gesundheit in Maßen wie alles sehr hilfreich sein können. Und ich glaube, dass gemeinsam, also Legalisierung und weitere Studien, hilft hoffentlich irgendwann dabei, dass es ganz normal wird, über Cannabis in der Bevölkerung zu sprechen und eben auch die Vorteile zu sehen.
Über die Legalisierung wird ja jetzt schon viele Jahre gesprochen. Und ich glaube, ihr habt auch die Synergy Group nur gegründet, weil quasi irgendwie die Bundesregierung 2017 da schon mal einen sehr klaren Plan vorgestellt hat. Dachtest du jetzt, es wurde dann auch irgendwann mal auf Mitte 2023 dann irgendwie angesagt, jetzt kam nur so ein Eckpunktpapier.
Genau.
Mal zurück 2019, als ihr dann gegründet habt, wo dachtest du, dass wir 2023 stehen?
Definitiv woanders als da, wo wir stehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich ja schon in meiner Jugend für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt. Also ich habe ja damals ironischerweise sogar in der Jungen Union, also in der Jugend-CDU, schon mit 17 für eine Legalisierung gekämpft. Das heißt, das Thema war mir jetzt auch nicht neu 2019, sondern ich habe halt quasi immer schon Interesse an dem Thema gehabt, auch rein inhaltlich. Und als wir 2019 die Gruppe gegründet haben, da war gerade eben vorher die medizinische Legalisierung. Und was wir natürlich gesehen haben, es gibt ja Länder wie Kalifornien, es gibt Länder wie Israel, es gibt Länder wie Kanada, die haben alle mit medizinisch angefangen. Und irgendwann wurde aus der medizinischen Legalisierung auch eine richtige Legalisierung. Und natürlich, sage ich mal so, haben wir den Gedanken sicherlich auch im Hinterkopf gehabt 2019. Trotzdem, das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir haben als Firma angefangen und sind auch heute noch eine Firma, deren DNA es ist, die gesundheitlichen Aspekte von Cannabis in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wir wollten halt auch immer sagen, Cannabis kann gut für dich sein, sowohl medizinisch als auch als Nahrungsergänzungsmittel oder in Kosmetik. Aber natürlich haben wir mit einem Auge immer gedacht, na mal gucken, was passiert, wenn es erst schon mal medizinisch erlaubt ist, dann wird ja der Weg in eine Legalisierung vielleicht auch irgendwann möglich sein. Und ich merke ja auch total, dass selbst in der CDU die Debatten heute andere sind als vor 20 Jahren. Ja, also vor 20 Jahren hat man in der CDU noch gedacht, Cannabis spritzt man sich. Heute, glaube ich, verstehen alle, dass das Risikoprofil von Cannabis nicht so extrem ist wie andere Drogen, teilweise sogar weniger risikoreich als Tabak und Alkohol. Ja, heute ist das Argument eher, will man noch überhaupt eine dritte Droge legalisieren. Aber ich glaube, am Ende, wir machen gesellschaftlichen Fortschritt. Hättest du mich jetzt 2019 gefragt, wo, glaube ich, würden wir 2023 stehen? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ob wir eine Volllegalisierung haben, mal schauen. Aber ich hätte mir zum Beispiel gedacht, dass das medizinische Cannabis-Thema schon viel weiter ist und viel entstigmatisierter ist. Also in Kalifornien und Kanada konnte sich vor der Legalisierung jeder eigentlich zum Arzt gehen. Und der Arzt hat ein Rezept ausgestellt, wenn er das Gefühl hatte, der Patient konnte damit umgehen und hat wirklich Themen, wo ihm das helfen könnte. Das heißt, ich gehe zum Arzt rein, erkläre ihm, dass ich Schlafprobleme habe. Der Arzt stellt mir ein paar Fragen. Die stellt fest, ich bin kein Drogensüchtiger und ich habe keine psychischen Probleme. Sprich, er hat kein Problem, mir Cannabis zu verschreiben. Das ist ein Prozess von 20 Minuten in den USA gewesen und in Kanada. Das ist in Deutschland heute, 5 Jahre lang nach der medizinischen Legalisierung, noch deutlich komplizierter, noch deutlich schwieriger. Wir haben in ganz Deutschland gerade mal 200.000 Patienten. Das ist wirklich nicht viel gemessen an der Gesamtbevölkerung. Allein Israel, nur 10% der deutschen Bevölkerung, hat 3-mal so viele Patienten wie wir. Das heißt also, das ist, glaube ich, die große Enttäuschung. Die Legalisierung war immer so ein nice to have, aber dass wir medizinisch nicht weiter sind, als ich mir das erhofft hatte, das ist eigentlich das, was ich schade finde. Aber auch da, um das jetzt abzuschließen, die Legalisierung, gerade gestern wurde ein neuer Gesetzentwurf veröffentlicht. Legalisierung per se dauert jetzt erstmal noch länger, aber zumindest wollen sie sicherstellen, dass Cannabis kein Betäubungsmittel mehr ist, was es Ärzten deutlich einfacher machen wird, es zu verschreiben. Weil Ärzte, die halt Betäubungsmittel verschreiben, müssen immer Regeln, Prozesse, Bürokratie einhalten. Wenn Cannabis kein Betäubungsmittel mehr ist, wird das weniger. Das heißt also, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Du bist ja absolut im Thema drin, deswegen korrigiere mich, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Aber zumindest hat dieser Eckpunkteplan ja mal vorgegeben, dass es jetzt einen Modellversuch geben soll, genau. Ähnlich wie in anderen Ländern, dass zumindest vereinzelt so Fachgeschäfte kleine Shops aufmachen dürfen. Wann wird das der Fall sein und seid ihr dann einer von den Shopbetreibern?
Also, um deine zweite Frage zuerst zu beantworten, auf jeden Fall. wann wird es soweit sein? Also, die Bundesregierung hat sich entschieden, in 2 Säulen zu legalisieren. Die Säule 1 ist der sogenannte nicht kommerzielle Eigenbedarf, der sowohl durch Anbau zu Hause als auch durch Tauschen von Produkten in Clubs sichergestellt werden soll. Der Teil ist nicht kommerziell und das wird für Firmen wie uns schwierig werden, in diesem ersten Teil mit zu partizipieren, ganz klar. Was ganz interessant ist, dass aber im ersten Teil eben schon diese Betäubungsmittelherausnahme Teil dessen ist. Deswegen, ich glaube trotzdem eigentlich der Kern Homegrow und Clubs zwar nicht für uns relevant sind, aber eben diese Betäubungsmittelreklassifizierung. Die zweite Säule ist die, die du gerade ansprachst. Das sind die Pilotprojekte. Und da haben wir ja den großen Vorteil als Sanity, dass wir schon eins betreiben, zwar nicht in Deutschland, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja schon andere Modellprojekte. In der Schweiz werden wir im Kanton Basel-Landschaft, also alles, was um Basel herum ist, ein Modellprojekt betreiben, hoffentlich noch dieses Jahr, wenn alles gut läuft, und werden dann schon mal Erfahrung sammeln. Und was natürlich unser Ziel ist, mit den Erfahrungen jetzt auf die deutschen Kommunen zuzugehen und sagen, wenn es denn soweit ist, wären wir gerne euer Partner für das Pilotprojekt, weil wir wissen, wie es läuft. Und diese Phase haben wir gerade, dass wir schon mit verschiedenen Kommunen hier und da mal sprechen. Es haben sich auch schon viele Kommunen in Deutschland von Bielefeld, Frankfurt-Offenbach, Köln, Leipzig, haben sich ja schon alle öffentlich darüber ausgesprochen, dass sie gerne Pilotprojekte machen wollen würden. Wann es stattfindet? Wir wissen, dass die Bundesregierung gerade an dem Gesetzentwurf der zweiten Säule schreibt. Wir wissen, dass er nach der Sommerpause vorgestellt werden soll. Wenn er dann quasi in Kraft tritt, gibt es noch ein paar Fragen. Und zwar, ist es Bundesrat zustimmungspflichtig, ja oder nein? Dann ist natürlich die Frage, wenn es zustimmungspflichtig ist, was machen die CDU-regierten Länder? Sagen die, okay, Modellprojekte gehen wir gerade noch mit oder machen die Fundamentalopposition? Das ist halt noch nicht ganz klar. Denn wird wahrscheinlich das auch durch die EU ratifiziert werden müssen. Das heißt also, sobald die Bundesregierung im Bundestag dieses Gesetz beschließt, was, sage ich mal, durchaus noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres passieren könnte, beginnt dieser ganze Ratifizierungsprozess, zuerst Bundesrat und dann eben EU. Dann würde ich sagen, geht es wahrscheinlich so, dass es Ende nächsten Jahres dann in Kraft treten könnte. Und dann werden wahrscheinlich die Kommunen erstmal diese Modellprojekte designen müssen, zusammen mit Partnern. Also in der Schweiz nennt sich das ein sogenanntes Gesuch, wo man dann festlegt, okay, was für eine Forschungsfrage wollen wir mit dem Pilotprojekt machen, wie wollen wir es abgeben, wer darf daran teilnehmen. Das wird dann wiederum, also jetzt Vorbild Schweiz, an das Gesundheitsministerium gebracht. Die sagen dann ja oder nein. Und wenn sie ja sagen, kann man loslegen. Ich glaube, beziehungsweise befürchte, dieser Prozess wird noch ein bisschen dauern. Und wenn ich sage, Ende nächsten Jahres tritt das Gesetz in Kraft, wird es eventuell noch mal 6 bis 12 Monate dauern, bis dann wirklich wir unseren ersten Shop aufmachen. Aber das ist natürlich das ganz klare Ziel für uns.
Du hast gerade schon gesagt, in der Schweiz gibt es schon Modellversuch, sagt ja schon, dass die Bundesregierung damit irgendwas rausfinden will. Wann ist der denn für die Bundesregierung erfolgreich? Also wann sagen die, okay, check, dass der Modellversuch hat funktioniert und das können wir jetzt flächendeckend in Deutschland einführen. Ja. Gibt es da so KPIs, wo du sagst, da weißt du, okay, das sind die Punkte, die müssen für die Bundesregierung erfüllt sein, damit es das gibt?
Ja, also ich kann wieder nur als Beispiel Schweiz nehmen. Die Schweiz hat jetzt angefangen, diese Modellprojekte zu machen. Die laufen offiziell auf 10 Jahre. Allerdings geben diese Modellprojekte Zwischenergebnisse. Also auch wir werden mit unserem Modellprojekt Zwischenergebnisse liefern. Zum Beispiel unser Modellprojekt kümmert sich um die Frage, wie kriegen wir existierende Cannabiskonsumenten weg vom Rauchen? Sprich, heute rauchen eigentlich im illegalen Markt 95% der Leute Cannabis. Nur 5% nutzen alternative Darreichungsformen. Rauchen, wissen wir alle, gerade mit Tabak gemischt, ist nicht gerade die gesündeste Dosierungsform. Sprich, unser Modellprojekt sagt oder beantwortet am Ende die Frage, ist es besser, auch andere Produkte freizugeben, damit wir die Leute weg vom Rauchen zu bekommen? Oder ist es eher schlecht, dass man mehrere Produkte wie Schokolade, Gummibärchen, Getränke und so weiter zur Verfügung stellt? Und was natürlich dann passiert, ist, dass wir die Ergebnisse des Modellprojekts immer jeden Monat an das Gesundheitsministerium geben und die irgendwann diese Information nutzen, um das in ein Gesetz zu gießen für die Legalisierung. Ob die das nur nach einem Jahr machen, nach 3 Jahren machen, nach 5 Jahren machen, glaube ich, hängt noch von ein paar anderen Faktoren ab. Und dementsprechend ist es natürlich auch übertragen auf Deutschland schwer zu sagen, ob es da jetzt so ein KPI gibt, der sagt, ah ja, Mensch, jetzt haben wir genug Ergebnisse und jetzt geht's los. Was ich eigentlich glaube und was ich auch für richtig halte, ist, dass natürlich diese Modellprojekte auch dazu dienen, der Bevölkerung so ein bisschen das Thema einzumassieren und sagen, guck mal, jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht, es wird normaler und normaler und normaler. Es gibt nun mal Leute, und das müssen wir uns auch keine Illusion machen, knapp 10% aller deutschen Erwachsenen rauchen regelmäßig Cannabis oder konsumieren Cannabis mindestens einmal im Monat. Das heißt also, wir haben ja eine Realität hier und es geht nur noch darum, diese illegale Realität in eine legale Realität umzuändern. Und ich glaube, das ist das, was die Regierung mit diesen Modellprojekten versucht, mehr und mehr den Leuten zu zeigen, guck mal, es geht hier nicht darum, dass plötzlich alle Leute, die heute friedlich und gesund leben, plötzlich anfangen, Cannabis zu rauchen. Es geht darum, den illegalen Konsum in einen legalen zu überführen. Und ich glaube, dass die Modellprojekte vielleicht nach 1-2 Jahren genug sowohl gute Ergebnisse liefern, als auch am Ende die Bevölkerung halt gut abholen, dass wahrscheinlich am Ende man nach 2 Jahren Modellprojekten sagen wird, so, jetzt ist die Zeit reif für eine echte Legalisierung. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, auch wenn ich bezweifle, dass es dann wirklich eine KPI-Ampel im Bundesministerium gibt, die sagt, Mensch, jetzt ist die Mehrheit der KPIs auf grün, jetzt können wir den Schalter umlegen. Ich befürchte, so denken halt eher E-Commerce-Unternehmen und weniger Politikbetriebe. Von daher glaube ich, ist eine schöne Idee, aber ich halte es für leider unrealistisch.
Ich habe mal gelesen, dass der zusätzliche Umsatz, der durch Shops generiert werden könnte, bei 4 Milliarden im Jahr liegt. Ist das eine Zahl, wo du sagst, die ist realistisch, oder würdest du sagen, dass es...
Ich würde sagen höher, deutlich höher. Und der Grund, warum ich das sage, ist nicht, weil ich mir das wünsche, sondern jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel Kanada. Kanada hat 30 Millionen Einwohner. Das heißt also, wenn man jetzt mal so ein paar Augen zudrückt, wird man sagen, ein bisschen mehr als ein Drittel von Deutschland. Ja? Der legale kanadische Cannabismarkt, und ganz wichtig, der legale, ist heute schon 4 Milliarden groß. Das ist quasi, und man sagt, diese 4 Milliarden sind maximal 50% vom Gesamtmarkt, weil mindestens die Hälfte noch weiter auf dem Schwarzmarkt unterwegs ist. Sprich, eigentlich ist der kanadische Markt 8 Milliarden bei einem Drittel der Bevölkerung. Nun sagt man natürlich immer, ja, aber die Nordamerikaner, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Cannabis, das ist viel mehr in der Kultur drin, auch in Kalifornien ist viel mehr in der Kultur drin, der kalifornische Markt ist sogar noch größer bei noch weniger Einwohnern. Trotzdem glaube ich, dass wenn man diese Zahlen mal sieht mit diesen 10% der deutschen Bevölkerung, was immer wieder so rumgeistert, dann glaube ich, dass 4 Milliarden wirklich sehr niedrig angesetzt sind. Also auch in der Schweiz sehen wir, dass die Konsumenten, die eigentlich viel konsumieren, schon auch wirklich, also sage ich mal, bis zu 20, 30 Gramm im Monat konsumieren. Es ist auch in den USA die Mehrheit. Das heißt, dass quasi jeden zweiten Abend irgendwie vielleicht ein Gramm Cannabis konsumieren, so im Schnitt. Das wird in Deutschland nicht so hoch sein, aber trotzdem, wir haben ja auch dreimal mehr Bevölkerung. Also ich glaube eigentlich eher, dass je nachdem der Markt irgendwann ein Steady State bei 10 Milliarden legaler Markt sich einpendelt und dann wahrscheinlich sogar noch ein 20% illegaler Markt hinzukommt. Das heißt also, der Gesamtmarkt in Deutschland, glaube ich, ist eher so bei 10 bis 12 Milliarden. Wenn man wirklich guckt, wer heute konsumiert und das so umrechnet, dass man sagen würde, die würden jetzt alle 10 Euro pro Gramm bezahlen. Also ich glaube, dann würden wir deutlich höher liegen als die 4 Milliarden. Aber am Ende lieber etwas tiefer stapeln und mal gucken, was passiert, als jetzt gleich irgendwie die Dollarzeichen im Auge zu haben und zu sagen, wow, 12 Milliarden Markt ist ja riesig. Das heißt also, das wird eh noch dauern, bis wir den so heben können.
Okay, gehen wir mal von einem 4 Milliarden Markt aus. Ich meine, da braucht man ja ein paar Jahre Vorlaufzeit, so wie ihr, alle Regularien etc. zu erfüllen. Auf wie viel Unternehmen realistisch wird sich denn diese 4 Milliarden aufteilen? Das ist ja jetzt nicht wie, ich kann morgen, wir haben übermorgen angefangen mit Socken. Also ja. So, und du kannst nächste Woche
einfacher.
Und du kannst nächste Woche damit anfangen. Deswegen, ja. Also das ist ein Riesenmarkt und ein Milliardengeschäft, was sich nach der Legalisierung da augenscheinlich auftut. Aber das sind doch nicht viele Unternehmen, die dann direkt damit auch am Start sein können, oder?
Nee, also vor allen Dingen, es hängt natürlich auch noch sehr davon ab, wie die Regularien sind. Ne? Also nur mal so, um dir ein Beispiel zu geben. Heute kann sich ja jeder in Deutschland die Blüte verschreiben lassen beim Arzt. Das heißt, also es ist ja schon sehr dicht an dem Produkt dran, was am Ende auch in der Legalisierung als Genussmittel legal wäre. Wir holen heute diese Blüten aus anderen Ländern. Sprich, wir holen die Blüte aus Kanada, wir holen die Blüte aus Südafrika, wir holen sie aus Uruguay. Und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, wir reisen um die Welt, holen uns die besten Anbauer, die qualifizieren wir, die holen wir auf unsere Lizenz und wir haben die Lizenz als medizinisches Unternehmen, diese Produkte aus dem Ausland nach Deutschland einzuführen. So, das alles hat uns mit Lizenz, allem drum und dran, fast 2 Jahre Vorbereitung gekostet, bis das erste Produkt wirklich im Markt war. Das heißt also, diese Timelines, wenn es um Regulatorik geht, sind so immens groß, dass natürlich, und das ist natürlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, die Firmen, die schon seit 3, 4 Jahren damit beschäftigen, natürlich einen Vorteil haben in diesem Markt. Das Problem wird nur sein, wenn die Bundesregierung jetzt sagt, nee, Import geht nicht, ihr müsst in Deutschland anbauen. So, dann ist selbst für uns, die eigentlich gut finanziert sind und heute schon ein gutes Geschäft haben, natürlich die große Frage, wollen wir wirklich in Deutschland einen Anbau investieren, wie lange wird das dauern, arbeitet man mit Anbaupartnern und, und. Das heißt also, jetzt gehen wir mal davon aus, dass man importieren dürfte. Dann gehe ich davon aus, dass 30 Unternehmen in Deutschland sehr stark davon profitieren würden, weil die haben heute schon alle Lizenzen, wie wir auch, und sind auch gut genug aufgestellt, direkt das zu erweitern für einen Genussmittelmarkt. Das heißt also, ich würde sagen, von den 30 sind wahrscheinlich 10 größer und 20 ein bisschen kleiner. Die würden dann quasi, wenn es heute mit Import so legalisiert werden würde, wahrscheinlich jetzt in den ersten ein, zwei Jahren erstmal einen Riesenvorteil in dem Markt haben. Wenn es jetzt heißen würde, man muss aber in Deutschland anbauen, dann wird sich nochmal die Spreu vom Weizen trennen und dann wird sich die Frage stellen, wer von diesen 30 dann das Kapital, das Wissen und die Speed to Execution hat, in Deutschland dann eine Kultivierung oder einen Anbau auf die Beine zu stellen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir schnell nur noch bei 3-4 Unternehmen sind, die es unter sich aufteilen. Ich persönlich bin kein großer Freund vom deutschen Anbau. Ich glaube, wir bauen ja auch keine Avocados hier in Deutschland an. Ich glaube, das können andere Länder besser. Wenn es Leute gibt, die es hier machen können und die sagen, Top-Qualität, die wir hier anbauen und die es gerne machen möchten, würde ich sagen, super. Ich glaube nur nicht, dass du die Masse des Cannabis, was hier konsumiert werden soll, wirklich verpflichtend aus Deutschland holen solltest. Das ist, glaube ich, am Ende, dafür haben wir zu hohe Strompreise, zu hohe Gaspreise, zu schlechtes Wetter, zu wenig Sonnenschein, als dass du wirklich für die gesamte Masse zu einem guten Preis das produzieren kannst. Und ich glaube, da sind noch viele Fragen der Legalisierung offen, die noch nicht geklärt sind und die man abwarten muss, bevor man sagt, wer profitiert jetzt hier am Ende.
Aber wenn dann wirklich die Ansage kommen würde, okay, man muss in Deutschland produzieren, unabhängig von deiner persönlichen Einschätzung, dass du sagst, du findest das jetzt nicht so sinnhaftig, würdet ihr das auf jeden Fall machen?
Also, wenn das die einzige Möglichkeit ist, am deutschen Markt zu partizipieren, dann würde ich sagen, natürlich auf jeden Fall machen wir das. Und verstehe mich auch nicht falsch, ich glaube auch nicht, dass ein Anbau in Deutschland schlecht ist. Ich glaube halt nur, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass quasi jetzt alle Firmen, weil sie daran teilnehmen müssen oder wollen, plötzlich in einen Anbau in Deutschland investieren und das 5 Jahre lang machen. Und nach 5 Jahren sagt die Bundesregierung plötzlich, jetzt ist aber auch Import erlaubt. Und plötzlich hast du Kosten in Deutschland pro Gramm in der Produktion von 2 Euro. Und plötzlich können Kolumbianer, die halt irgendwie 20 Cent pro Gramm kosten, nach Deutschland exportieren. Und plötzlich hast du halt einen riesigen Preisnachteil. Und ich befürchte halt nur, dass viele Unternehmen, die dann viel investieren in Deutschland, spätestens 5 Jahre später ihre Investition abschreiben können, weil sich die Infrastruktur hier nicht mehr rentiert. Und das ist halt so ein bisschen meine große Sorge. Trotzdem glaube ich, da gibt es halt irgendwie Mittel und Wege, wie man sowas, sage ich mal, Risiko verringern kann. Und wenn es die Bedingung ist, in Deutschland anbauen zu müssen, dann werden wir schon einen Weg finden, in Deutschland anzubauen.
Wie fix kann ich mir deinen Plan vorstellen? Hast du so eine Schublade? Weil das ist ja da ist so ein Geschäftsfeld, wo das quasi einfach wie gefühlt mit einem Schlüssel abgeschlossen ist und du weißt, gleich kommt jemand und macht das Tor auf. Du weißt nur nicht genau, ob du noch 5 Minuten wartest oder irgendwie noch 3 Tage. Ihr braucht dann Stores, ihr braucht Mitarbeiter, eine Personalplanung. Natürlich muss ich das Ganze finanzieren. Hast du deine geheime Schublade, die du dann aufziehst und sagst, so, da plane ich ja seit Jahren dran?
Also sage ich mal so, wenn du mich sogar so fragst, ich habe sogar, würde ich fast sagen, 3 geheime Schubladen, die jeweils sich für andere Szenarien vorbereiten. Ja? Weil das Thema ist ja nicht so, dass du einen Panzerschrank hast, wo jetzt quasi, der nur noch geöffnet werden muss, sondern in gewisser Art und Weise weißt du auch nicht, was im Panzerschrank drin ist. Sprich, jetzt mal so als Beispiel, es gibt Firmen, die haben mit CBD-Shops schon ganz viel Shops überall besetzt und haben das gemacht mit der Hoffnung, dass wenn legalisiert wird, können sie ihre CBD-Shops gleich in komplette Cannabis-Shops umwandeln. Nun steht aber im ersten Gesetzentwurf, selbst wenn legalisiert wird, dann musst du irgendwie 800 Meter Abstand von Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen und so weiter haben. Und wenn man dann mal auf die Karte guckt, und die Übung haben wir mal gemacht als Teil dieser Schublade, dann kommen so viele Standorte in Berlin gar nicht mehr in Frage. Und fast 90% aller CBD-Shops, die heute gebaut sind und da stehen, zum Beispiel in Prenzlauer Berg, die wären gar nicht relevant, weil die viel zu dicht an Kindergärten, an Schulen, an Jugendeinrichtungen sind. Und das heißt also, idealerweise hätte ich jetzt eine Schublade, die ich aufziehe, wo ich sage, ich habe jetzt schon 500 Immobilien in Deutschland, ich weiß genau, wo ich hin muss, ich muss nur noch morgen auf den Knopf drücken, die Mietverträge abschließen, ich habe schon ein Konzept in der Tasche, da drücke ich drauf, habe auch schon irgendwie die Idee, wie man das macht. So ist es leider nicht. Tatsächlich ist es eher so, dass wir uns schon Gedanken gemacht haben, welche und wie man eine Marke für den Bereich aufladen kann. Wir schon uns überlegt haben, wie wollen wir eigentlich kommunizieren, was für eine Produktqualität wollen wir anbieten, wie wollen wir eigentlich am Ende innovativ sein, wofür sollen unsere Marken stehen, die wir dann anbieten. Die Fragen, das ist das, was in der Schublade liegt. Die Frage, wie viele Stores wir am Ende haben, wie viel, wo wir das Cannabis herbeziehen, wie wir das abgeben, wo das Personal herkommt, das sind die Fragen, die wir uns wahrscheinlich erst dann stellen, wenn der Gesetzentwurf wirklich so weit ist, dass wir sagen würden, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Szenario, auf das wir bauen können.
Mal eine ganz persönliche Frage. Man merkt, wie sehr du für das Thema brennst. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich ein Thema bei mir beruflich habe, für das ich brenne, dann kann ich das immer direkt angehen. Bei dir steht da oft sehr viel Bürokratie im Weg oder beziehungsweise auch einfach irgendwie noch eine Bundesregierung, die sagt, nee, noch ist es nicht so weit. Hast du manchmal Motivationsprobleme? Also, dass es einzelne Tage gibt, wo du sagst, oh, ich habe keinen Bock mehr, ey. Weil ich würde es jetzt gerne angehen. Du brennst dafür, aber du kannst nicht.
Also du sprichst mir das tatsächlich sehr aus dem Herzen, weil ich bin ja nun mal jemand, der eigentlich aus diesem ganzen Rocket-Internet-Universum kommt, wo du sagst, Execution is King, einfach machen und loslegen und hinterher fragen, was du kaputt gemacht hast und das irgendwie unterwegs fixen und einfach erstmal mal machen und dann quasi gucken, wie man optimiert, ein MVP bauen, gucken, wie der MVP funktioniert, nee, funktioniert nicht, aha, ein bisschen justieren. Ich sag dir natürlich, wenn als das auf die Pharma-Welt oder diese regulatorische Welt getroffen ist, da sind halt zwei Welten aneinander gestoßen. Und sicherlich habe ich mir oftmals die Sinnfrage gestellt und meinte, oh mein Gott, also jetzt irgendwie 1,5 Jahre auf eine Lizenz zu warten, bevor ich überhaupt was machen kann. Das sind für mich halt, sage ich mal, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hatte, waren das für mich halt Zeiträume, die konnte ich halt gar nicht fassen. Und in der Tat muss ich mich auch heute noch, trotz der Erfahrung, die ich habe, immer zurücknehmen, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, weil ehrlicherweise den Fehler haben wir am Anfang ein paar Mal gemacht. Wir haben immer gedacht, aha, guck mal, das und das passiert doch, dann lass uns doch jetzt schon irgendwie alles in die Wege leiten, um loszulegen. Und dann haben wir alles in die Wege geleitet und am Ende ist es doch anders gekommen und alle Arbeit, die wir gemacht haben, war am Ende für die Katz. Und ich glaube, daraus lernt man natürlich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit. Ich habe quasi gelernt, mich selbst zu disziplinieren und habe aber immer noch die Frustration, von der du natürlich sprichst. Ja? Also du willst dann immer loslegen, musst dann wieder zurückgehen und dann willst du wieder loslegen, musst wieder zurückgehen. Das ist leider nun mal so, aber ich liebe das Thema so sehr, dass ich mich irgendwann mit mir den Frieden gemacht habe und gesagt, ich bin bereit, das zu akzeptieren und auch manchmal die Füße stillzuhalten, obwohl es nicht meine Art ist, einfach nur, damit ich an dem Thema weiterarbeiten kann. Aber grundsätzlich glaube ich, für alle Leute, die so MVP-getriebene Startups und agile und schnell gewöhnt sind, die plötzlich in so eine medizinische, hardcore-regulatorische Welt, die auch noch von der Politik beeinflusst wird, loszujagen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht kleinreden.
Das verstehe ich. Aber okay, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich mir, also ich halt in der Vorbereitung auf den Podcast dachte ich mir, wow, wenn das mein Geschäftsfeld wäre, ich glaube, ich wäre an vielen Tagen, würde ich denken, gerade mit diesen ganzen Verschiebungen, ich habe keinen Bock mehr. Aber lass doch noch mal kurz über die Marken sprechen, bei denen du viel vorantreiben kannst, weil da zumindest nicht ganz so viel Regulatorien gerade vorherrschen, nämlich über Vay und Displays. Ihr habt da jetzt auch in den letzten 4-5 Jahren super viel unterschiedliche Sachen ausprobiert. Du hast vorhin auch schon gesagt, ihr dürft nicht alle Werbekanäle so nutzen wie jetzt wir mit Snox zum Beispiel. Wo seid ihr eingeschränkt und was sind die Kanäle, die ihr nutzen dürft und die auch für euch gut funktionieren?
Ja, also ich würde mal sagen, das ist bei Displays und Vay historisch nochmal ein bisschen anders gewesen, weil Displays ist eine Kosmetikmarke, die am Ende CBD nur als Zusatzingredient drin hat, aber eben auch auf viele Dinge baut, die kein CBD sind. Das heißt also, dadurch, dass es nur Kosmetik ist und dadurch, dass es nur quasi CBD als Nebendarsteller hat, war es deutlich einfacher. Fängt bei PayPal an, geht bis hin zu Werbung bei Google. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch schwierig, weil gerade auf CBD und auf alles, was Cannabis-related ist, darfst du weder bei Google noch bei Meta, also Instagram, WhatsApp und Facebook werben. Teilweise auch große Display-Anbieter oder TV-Anbieter haben da auch Probleme mit. Das heißt, wir waren da schon bei Displays ein bisschen eingeschränkt. Bei Vay am Ende noch mehr, weil bei Vay haben wir zumindest früher auch mal, als es noch nicht so ganz klar war, wie es gesetzlich reguliert war, haben wir auch Nahrungsergänzungsmittel gehabt mit CBD und die werden halt sehr, sehr hart reguliert. Das gilt dann halt nämlich als Cannabis zur Einnahme. Da hast du gleich wieder die Angst, dass quasi das irgendwie doch der Berauschung dienen kann, auch wenn es bei CBD nicht der Fall ist. Aber wie schon eingangs gesagt, das dauert halt ein bisschen, bis es bei den entsprechenden Behörden auch ankommt. Und dementsprechend war das für Vai eigentlich fast unmöglich, wirklich über die klassischen Online-Marketing-Kanäle zu skalieren. Was für uns sehr gut funktioniert, und da muss man natürlich immer aufpassen, dass man keine falschen Versprechungen macht oder auch keine falschen Erwartungen weckt, aber was sehr gut funktioniert, sind Influencer, die auch wirklich glaubwürdig eigene Erfahrungen mit den Produkten gemacht haben und die dann darstellen. Das funktioniert sehr gut. Wir haben viel im Bereich Content und Copywriting gemacht, indem wir halt versucht haben zu entstigmatisieren, indem wir halt Content kreiert haben. Teilweise mit dem Axel Springer Verlag zum Beispiel haben wir so eine riesige Content-Partnerschaft gemacht. Das sind die Dinge, die wirklich gut funktioniert haben, die auch teilweise skalierbar sind. Und natürlich so die klassischen Kanäle Affiliate und SEO, das funktioniert auch sehr gut. Aber man muss schon sagen, wenn ich jetzt mal so an meine alten E-Commerce-Themen zurückblicke, die großen Treiber waren eigentlich immer Search Advertising und als zweites Thema eben das ganze Thema Social Media Advertising. Und das ist halt unheimlich schwierig im Bereich CBD und Cannabis im Ganzen. Und das ist es halt so, wo ich sage, deswegen konnte man Vai halt nicht so skalieren, wie du normale E-Commerce-Brand skaliert hast. Und deswegen ist die auch viel abhängiger vom öffentlichen Trend gewesen, weil die halt quasi auf dieser Search-Welle mitgerutscht ist, die du halt heute nur über SEO abdecken kannst. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch echt ein Problem, das wir nachhaltig haben. Wir merken, die großen Konzerne Amazon, Alphabet und Meta, die machen langsam so ein bisschen Lockerungsübungen. Ja, also die haben so Pilotprojekte, wo sie dann wiederum erlauben, dass man mal bewirbt und dann wird man die Ergebnisse angucken. In der UK haben wir da an einem Piloten mit teilgenommen, das war sehr erfolgreich. In Deutschland haben wir die noch nicht, weil dazu ist auch die rechtliche Situation von Cannabis noch zu unklar. Aber auch da ist die Hoffnung, wenn der Gesetzentwurf kommt und nächstes Jahr quasi zumindest ein paar Anpassungen passieren, dass eventuell auch dort, gerade bei CBD, die großen Werbeplattformen ein bisschen entspannter werden. Das ist zumindest meine Hoffnung, aber ist in der Tat heute ein riesiges Problem für die Skalierung.
Wie wichtig sind prominente Business Angels, die bei euch mit eingestiegen sind? Also ist ja auch Teil einfach von, du hast gesagt, PR ist super wichtig für euch, wichtiger als vielleicht für andere Brands, die noch mehr Kanäle haben mit Social Ads. Wie wichtig waren dann zum Beispiel irgendwie Investoren wie, ich glaube, Klaas Häufer Umlauf, ich glaube, Steffi Giesinger auch, Will.i.am?
Will.i.am, genau. Snoop Dogg auch. Also das ist quasi, würde ich mal sagen, für den direkten Abverkauf ist es jetzt nicht so wichtig. Also ich glaube, nur weil jemand irgendwo in der Bildzeitung liest, dass Mario Götze bei uns investiert hat, glaube ich nicht, dass er sofort jetzt zum Douglas rennt oder zu Vai.com eingibt, um dort Produkte zu kaufen. Ich glaube aber, dass diese Angels für uns sehr wichtig waren, um generell das Thema Cannabis zu entstigmatisieren. Also wenn es halt plötzlich heißt, Mario Götze investiert in eine CBD-Firma oder eine Cannabis-Firma, dann ist quasi wahrscheinlich die Reaktion erstmal so, oh wow, warum macht er das? Und dann beschäftigen sich die Leute mit dem Thema, statt es komplett abzulehnen. Und gleiches gilt für jemanden wie Klaas Häufer Umlauf oder Steffi Giesinger. Wir haben sehr darauf geachtet, dass all die Leute, mit denen wir Verbindungen haben, dass die halt wirklich auch an das Thema glauben und nicht nur sagen, oh, jetzt ist das nächste Renditeobjekt und Cannabis wird groß, also investiere ich da. Nein, wir haben wirklich geguckt, das sollen Leute sein, die auch wirklich das Thema gerne mögen und glauben und sich damit beschäftigen und auch an die Pflanze an sich glauben. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Sache, weil auch die meisten unsere Investoren, also zum Beispiel so Mario Götze oder ein Klaas Häufer Umlauf, aber auch ein Will.i.am, die sprechen sich auch öffentlich für uns auf. Auch ein André Schürrle spricht sich öffentlich für uns aus, sagt, dass er an das Potenzial von Cannabis glaubt und. Und dementsprechend merkst du natürlich schon, dass das auch deren Follower so ein bisschen zum Umdenken oder Nachdenken anregt. Und deswegen glaube ich, dieser langfristige Effekt ist sehr wichtig. Der kurzfristige Effekt, oh, ich kaufe es jetzt, weil Steffi Giesinger hat investiert. Ich glaube, der ist zwar auch vorhanden, aber jetzt nicht so, dass sich das jetzt unbedingt lohnen würde für uns.
Gibt es den Effekt dann zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, Steffi Giesinger, gibt es den Effekt dann überhaupt, wenn es in der Bild-Zeitung steht versus sie postet an dem Tag jetzt mal gar nichts, sondern es steht nur in der Bild-Zeitung, oder kommen Sales bei euch im Online-Shop dann auch tatsächlich erst an, wenn dann auch sie auf Instagram was dazu sagt?
Nee, nicht. Also wir haben tatsächlich zum Beispiel die Bild-Zeitung hat einmal darüber berichtet, über unsere Prominenten, und hat tatsächlich auch zu meiner Überraschung tatsächlich sogar einen Backlink eingebaut. Und da sahen wir, über diesen Backlink ist unheimlich viel Traffic auf die Website gekommen. Natürlich muss man ehrlicherweise zugeben, die Conversion Rate war jetzt nicht massiv, weil die Leute sich eher durch Neugierde damit beschäftigen wollten, anstatt jetzt eine wirkliche Kaufintention zu haben. Sprich, man sah halt, viel Traffic kam auf die Website, aber trotzdem war die Conversion Rate immer noch so hoch, dass wir echt einen hervorragenden Sales-Tag hatten. Das heißt also, das ist schon so, dass das einen großen Effekt hatte. Das Thema ist, wir haben ein Produkt mit Steffi Giesinger gemeinsam gemacht. Das konnte man aber leider nicht online kaufen, sondern nur bei DM. Und deswegen, das hat sie quasi wiederum sehr stark auf ihren Kanälen beworben. Da haben wir aber nicht die direkten Abverkaufszahlen gesehen. Aber das Interessante ist schon, ich glaube, dass nach wie vor Presse und so, wenn es nur in der Bild und in der Welt oder in der FAZ oder in der Taz oder im Spiegel oder wie auch immer steht, dass das schon nochmal einen Effekt hat, weil es natürlich so ein bisschen neutraler auch ist als ein rein werblicher Hintergrund. Und wenn in der Bildzeitung steht, Steffi Giesinger investiert, weil sie glaubt dran und dies, das, dann sind die Leute eher neugierig, das mal zu checken, gerade die skeptischen Leute, als wenn sie jetzt bei Instagram wahrscheinlich schreibt, kauf das, super, das ist mein neues Produkt, dann werden ihre Fans das zwar kaufen, aber die Leute, die halt quasi nur neugierig sind, wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend glaube ich, das bedient andere Zielgruppen, ist beides wichtig, aber wir haben leider in dem Fall jetzt nicht den direkten Vergleich, dass ich sagen könnte, oh, Bild-Zeitung wirkt besser als Steffi Giesinger postet oder umgekehrt. Das haben wir leider so nicht analysieren können.
Würdest du sagen, dass viele D2C-Brands PR zu stark vernachlässigen, weil sie sich zu sehr vielleicht auf Social Ads fokussieren und alle möglichen Kanäle, die halt auch sehr schnell oft dazukommen, schnelle Möglichkeiten sich dort
bilden? Hundertprozentig. Ich meine, wer es verfolgt hat, wir waren ja auch mit Displays bei Höhle der Löwen vor eineinhalb Jahren. Am Ende glaube ich, diese jungen Marken wie ein Vai, wie ein Displays, aber auch ganz viele andere tolle Marken da draußen, Snox ja sowieso, die leben halt nicht nur von hier tolles Produkt und kauf jetzt, aber die leben auch mehr und mehr von der Story, die dahinter steckt. Also warum gibt es das Produkt? Warum machen das die Gründer? Warum stehen die dahinter? Wer ist das eigentlich dahinter? Und ich glaube, diese Stories werden gerade, wenn Leute sich entscheiden, warum soll ich jetzt kein Industrieprojekt von einem Produkt von einem Großkonzern kaufen, sondern lieber ein Produkt, was jetzt irgendwie von Snox in Mannheim kommt, dann werden mehr und mehr Leute auch sagen, sie wollen halt die Geschichte dahinter kaufen und nicht nur eben die Socke an sich. Ja. Und genauso ist es, glaube ich, bei CBD und bei vielen anderen D2C-Marken auch. Und deswegen glaube ich, diese Geschichte zu erzählen, ich verstehe es auch immer noch nicht, wenn so junge Marken, die wirklich tolle innovative Produkte haben und eine tolle Geschichte, warum haben die keine Über-uns-Section auf der Website, die halt denen irgendwie darstellt, wer die sind, warum sie das machen. Das ist schon mal irgendwie ein riesiger Fehler. Und das Zweite ist halt, wie du schon sagst, die Presse zu machen. Also ich glaube wirklich, dass du mit Presse, auch wenn immer weniger Leute klassische Medien lesen und sich eher im Internet informieren, aber ich glaube trotzdem mit Presse kannst du halt die Geschichte deiner Firma wirklich sehr gut darstellen und das finden die Leute toll. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, Unternehmen, gerade die innovativ sind und eine tolle Geschichte dahinter haben, sollten viel mehr mit Presse arbeiten. Und ich glaube, das wird in der Tat viel vernachlässigt heute.
Finde ich spannend, dass du das sagst. Ähnliches hat, glaube ich, auch mal Kati von Oya gesagt, die ja Periodenunterwäsche herstellt. Genau. Ähnliches Thema. Sehr innovativ. Kannte man davor auch noch nicht so in Deutschland. Haben das Thema, glaube ich, auch stark hierher gebracht. Und die haben auch gesagt, vor irgendwie 2-3 Jahren, dass PR, und die hatten keine Einschränkungen bei irgendwelchen Social Ads, dass PR bei denen auch ein super wichtiges Thema ist, einfach zur Aufklärung über das Produkt an sich.
Ja. Ist auch so. Also würde ich 100% unterschreiben. Und ich glaube, einer der Gründe, warum viele Startups das heute nicht machen, ist, weil es nicht so messbar ist. Ne? Also du weißt, ich investiere 100 Euro in Google Ads, habe eine Conversion Rate von 5%, habe ein CPC von 1 Euro, heißt, ich weiß ganz genau, bei welchem CPO oder CAC oder wie ich am Ende rauskomme. Das ist halt also messbar. Während jetzt quasi eine Presseperson einzustellen oder eine Agentur einzustellen und dann quasi an Zeitungen Reach-Out zu machen und dann nicht messen zu können, kommen die Leute jetzt, weil sie von ihrer anderen Quelle gehört haben, kommen sie, weil sie Zeitung gelesen haben. Ich glaube, diese Nicht-Messbarkeit und dementsprechend auch die gewisse Unsicherheit dahinter führt bei vielen Gründern dazu, dass sie sich entscheiden, nicht die Presse so zu priorisieren. Ich halte es aber für einen Fehler, weil ich am Ende glaube, das gehört zu einer runden Marketingstrategie einfach dazu.
Ich glaube, Kati meinte auch, dass bei Ihnen auch der erste Schritt schon war, bevor man sich jetzt vielleicht auch überlegt, ich muss dann jetzt jemanden für PR einstellen, dass Sie einfach mal eine Pressemappe auf Ihrer Webseite sehr prominent haben zum Runterladen mit Informationen. Mhm. Weil Journalisten sich natürlich auch manchmal gerne ein bisschen Arbeit ersparen in der Recherche und sich freuen, wenn alles schon mal perfekt vorbereitet ist. Total. Da sind 5 perfekte Bilder, da habe ich schon die Rechte dafür, die darf ich benutzen. Und da ist sehr genau erklärt mit Zahlen, sodass ich einen interessanten Artikel vorbereiten kann. Also für jeden, der jetzt hier vielleicht auch zuhört, überlegt mal eine Pressemappe auf eurer Webseite zu integrieren.
Ja, total.
Find, vielen, vielen Dank für das Interview heute und ich würde mich sehr freuen, wenn du nach dem ersten Modellversuch nochmal im Podcast zurückkommst und dann, und dann sprechen wir nochmal über die Zahlen, die wir heute mal in die Glaskugel geworfen haben.
Sehr gerne.
Aber schon mal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.